das Problem der allmählichen Historisierung der Theologie der Protestantischen auch in Deutschland Augenmerk gerichtet. Im Publik nur war hingewiesen worden auf zwei Gestalten der deutschen Frühaufklärung, bei denen diese Wandlung sich durchgesetzt hat. Lorenz von Mosheim, auf der einen Seite auf dem Gebiet der Kirchengeschichte, und Johann Salomo Semler, der über die Kirchengeschichte hinaus auch die biblische Tradition in dieses Programm einer historischen Erforschung einbezogen hat. Dieser Wandel von einer primär dogmatisch orientierten Theologie zu einer grundlegend historisch ausgerichteten ist eine der entscheidenden Veränderungen, die in der deutschen protestantischen Theologie im Laufe des 18. Jahrhunderts sich ereigneten und sich im 19. Jahrhundert bis zur Vollendung fortsetzten. Dabei möchte ich an dieser Stelle schon hinweisen darauf, dass die Wandlung, die damals einsetzte im 18. Jahrhundert, um im 19. zur Vollendung zu kommen, von einer charakteristischen Eigenart gewesen ist, wodurch die deutsche Situation wesentlich sich unterscheidet gegenüber der westeuropäischen, in der es jedenfalls nicht in dem Sinne und Maß, wie das in Deutschland im 19. Jahrhundert der Fall war, die Ausbildung eines perfekten Historismus erfolgte, sondern wo viel stärker die alten aus der rationalen Epoche der Neuzeit herrührenden Tradition der Naturrechtstheorie sich erhalten haben und fortsetzten, wohingegen eben in Deutschland diese Naturrechtstradition aus Westeuropa geradezu konterkariert worden ist durch die Entwicklung des Historismus, in dem nicht die Möglichkeit einer ursprünglichen und ab ovo neuen Konstruktion der Lebenswirklichkeit des Menschen in Betracht gezogen wurde, sondern wo viel stärker auf die gewordenen, die gewachsenen Verhältnisse abgestimmt wurde. Im Gegensatz zu dem Glauben an die Möglichkeit des Menschen, seine Lebensverhältnisse autonom zu organisieren, hat sich im Zug der Ausbildung eines ideologischen Historismus in Deutschland der Glaube oder die Überzeugung herausgebildet, dass die Lebensverhältnisse des Menschen weniger in seiner Macht stünden, als vielmehr der Mensch in der Macht der Verhältnisse, in denen er groß geworden und gewachsen ist. Dies nur als Vorandeutung hinsichtlich der Differenz, die wir im weiteren Verlauf werden beachten müssen. Zunächst aber gilt in einem allgemeinen und relativ noch abstrakten Sinne durchaus für Westeuropa wie für Deutschland, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung bei dem Letzteren, dass eine Veränderung der Grundstellung der Theologie von einer dogmatischen Behauptung zu einer historischen Frage das Wesentliche an der Konstitution des neuzeitlichen Begriffs von Theologie gewesen und geworden ist. Diese Wendung bedeutete eine gewisse Inansetzung von Wirklichkeitsmodi, die in der vorneuzeitlichen Periode noch durchaus strikt unterschieden wurden. Denn Wendung zur historischen Theologie, das besagte, das Postulat der historischen Erforschung sowohl der Kirche als auch der Schrift. Und in diesem sowohl als auch war enthalten eine deutliche Distanzierung gegenüber der reformatorischen Unterscheidung zwischen den Traditiones Humanae, die in der kirchlichen Überlieferung zu Wort kommen, und dem Verbum Divinum, das in der Heiligen Schrift seinen Niederschlag gefunden hat. Diese qualitative Differenz zwischen menschlichen Überlieferungen als dem eigentümlichen der kirchlichen Geschichte und dem göttlichen Wort als dem Proprium der Heiligen Schrift, diese qualitative Differenz ist mit dem Programm einer historischen Erforschung der gesamten christlichen Überlieferung ausgelöscht und im Prinzip bereits getilgt. Die Kirchengeschichte kann nicht anders behandelt werden, wie die Bibelwissenschaft verfährt. Und wenn die Kirchengeschichte nach pragmatisch-historischen Gesichtspunkten operieren muss, das heißt so, dass die Fülle der einzelnen Überlieferungsdaten in ein bestimmtes Gerüst, nämlich in das Gerüst ihres originären historischen Zusammenhangs eingestellt werden müssen, damit sie aus diesem Zusammenhang auch wiederum adäquat historisch begriffen werden können, so gilt analoges auch für die Bibel im Ganzen, wie für die einzelnen Teile und Schriften der Bibel. Die pragmatische Kirchengeschichte war die Eröffnung bei Mosheim, die historische Schrifterklärung folgte mit erheblichen Schwankungen auf der Linie von Johann Salomo Semmler und auf der Linie des bis jetzt noch nicht ausdrücklich genannten Johann David Michaelis. Von letzterem, der hier in Göttingen gelehrt hat, wird man 1717 bis 1791, die Lebensjahr und das Todesjahr, von ihm ist zu sagen, dass er der eigentliche Begründer der neutestamentlichen Einleitungswissenschaft geworden ist. Vor allem mit seinem Werk von der Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes, so der Titel des ersten Hauptwerkes von ihm, das in erster Auflage 1750 erschienen ist und in zweiter, in vierter Auflage, das ist die Endgestalt dieses Werkes, 1787. Und in diesem Werk hat Michaelis alle historischen Probleme, die den biblischen Kanon im Ganzen und seine einzelnen Elemente betreffen, zusammengefasst, die bisher erarbeitet und durchforscht worden sind. Symptomatisch bei Michaelis ist, und das dürfte charakteristisch sein für die Schwankungsbreite, in der sich die historische Erforschung der Schrift in dieser Zeit bewegt hat, symptomatisch dürfte sein, dass Michaelis bei der für ihn noch so zentralen Frage nach dem tatsächlichen Verfasser der biblischen Texte von der Voraussetzung ausging, dass die Qualität der Inspiration unlöslich verknüpft sei mit dem apostolischen Ursprung einer Schrift. Nur für eine solche Schrift des Neuen Testaments, von der nachgewiesen werden kann, dass sie apostolischen Ursprungs sei, kann mit Sicherheit die Inspiriertheit behauptet werden, und das heißt die Geistlichkeit und die Göttlichkeit ihres Inhaltes, sodass sie auch zur Grundlage und zum Fundament für die Erstellung der notwendigen Glaubensartikel gebraucht werden kann. Gegenüber dieser halb fortschrittlichen, halb orthodoxen Auffassung war Johann Salomo Semmler bereits wesentlich weitergegangen, indem er die Unantastbarkeit des Begriffs des Kanonischen konsequent dem Begriff des Historischen geopfert hat. Kanonisch bedeutet nichts anderes, als dass hier ein Verzeichnis derjenigen Schriften vorliegt, die zu einer bestimmten Zeit der Kirchengeschichte öffentliches Ansehen genossen haben und zur öffentlichen Verlesung in den öffentlichen Gottesdiensten der christlichen Gemeinden gekommen sind. Nichts weiter besagt kanonisch. In keiner Weise haftet um dieses Begriffs willen oder an diesem Begriff zufolge den damit bezeichneten Schriften eine übernatürliche Qualität, sondern sie sind so historisch und von Menschen hervorgebracht wie alle übrigen, von denen eine solche Aussage nicht betroffen werden kann. Mit dieser radikal historischen Grundeinstellung hat Semmler die frühen Positionen, die im 17. Jahrhundert von der Philosophie gegenüber der christlichen Tradition bezogen worden sind, nur wiederholt. Und ich hatte zuletzt auch hingewiesen auf die große Gestalt von Baruch Spinoza, der am Anfang eigentlich wie ein großes, übermächtiges Gebilde, das wegweisend für die Folgezeit steht, diese historische Schrifterklärung zum Grundsatz der Betrachtung biblischer Überlieferungen im Ganzen gemacht hat. In seinem berühmten Tractatus Theologico-Politicus hat er im 7. Kapitel die entscheidenden Ausführungen gemacht über die jetzt in Anwendung zu bringende Methode der Schrifterklärung. Ausdrücklich führt er dort diese Schrifterklärung vor, im Gegenzug gegen eine in der Geschichte der Religion jedenfalls nicht zu leugnende Vermischung von eigentlichem Sinn und äußerlicher Form dieser Religion, die dazu geführt hat, dass bestimmte Äußerlichkeiten, die unter historischen Bedingungen ihren Sinn hatten, festgehalten wurden, bis sie in späteren Situationen jeglichen Sinnes bar geworden, zur reinen Tyrannei und zum reinen Terrorismus entarten mussten. Und zu diesem Terrorismus der äußerlichen Religionsform kam hinzu der Aberglaube, meint Spinoza, dass nämlich Menschen, statt sich an die Regelmäßigkeit des Wettlaufs als die eigentliche Darstellungsform des göttlichen Geistes zu halten, vielmehr auf die Irregularitäten des Wettlaufs sich konzentrierten und ihre Neugierde darauf gerichtet haben, sodass in den Religionsgemeinschaften das Mirakulöse mit dem Glanz des Göttlichen übergleicht worden ist, der in Wahrheit dem regelmäßigen, dem gesetzmäßigen Gang der Dinge in dieser Welt gebührt. Für die Position Spinozas, und das heißt für die Position der aufklärerischen Geschichtsbetrachtung, dürfte es wesentlich sein, dass hier bei ihm die Unterscheidung zwischen Schrifterklärung als einer historischen Interpretation und Naturerklärung, dass diese Differenz restlos eingezogen worden ist. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Methode zur Erklärung der Schrift und der Methode zur Erklärung der natürlichen Verhältnisse. Ich darf die Stelle aus dem 7. Kapitel des Traktats kurz zitieren. Er schreibt dort, er wolle kurz zusammenfassen, dass die Methode der Schrifterklärung sich in nichts von der Methode der Naturerklärung unterscheide, sondern vollkommen mit ihr übereinstimmt. Und aus dieser totalen Übereinstimmung von Schrifterklärung und Naturerklärung, aus dieser methodischen Einheit, aus diesem methodischen Monismus, wenn ich so sagen darf, der Wahrheitsfindung, der Wahrheitserkenntnis, ergibt sich für ihn die Forderung, dass zunächst zu sorgen sei bei der Interpretation der Schrift für eine angemessene Darstellung der überlieferten Texte der Bibel in ihrem historischen Entstehungszusammenhang. Das ist das eine. Und in ihrem historischen Überlieferungszusammenhang. Bei Spinoza findet sich in diesem Kapitel das höchst interessante Programm, in dem vereinigt sind das Postulat einer genauen methodischen Aufweisung der Genesis und der Paradosis der biblischen Texte. Sowohl die Produktion wie auch die Tradition der biblischen Schriften muss in ihrem Verlauf sorgfältig aufgezeichnet werden, damit aus dieser Doppelgeschichte, aus dieser Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte dieser Texte der originäre und ursprüngliche Sinn allererst erhoben werden kann. Und dabei zieht Spinoza sofort auch eine auch heute noch für die exegetische Methode maßgebliche Differenz ein. Nämlich die, dass er mit allem Nachdruck darauf insistiert, dass zwischen der Erforschung des ursprünglichen Sinnes eines Textes und der Entscheidung über die Wahrheit einer überlieferten Aussage, dass zwischen diesen beiden auf das Schärfste und Genaueste müsse unterschieden werden. Dass unter keinen Umständen das Interesse an der Wahrheit fälschend in die Auslegung des überlieferten Textes und seines Sinnes eingreifen kann. Sondern die Meinung, die in diesem Text niedergelegt ist, sie mag wahr oder falsch sein. In der historischen Anstellung gilt es, sie als die, die sie in ihrem Zusammenhang ist, herauszustellen. Und erst in einem zweiten Gang kann die Wahrheitsfrage geprüft werden. Die Sinnfrage jedenfalls geht der Wahrheitsfrage notwendig voraus und die erstere ist in keiner Weise zu entscheiden oder vorzuentscheiden durch die letztere. Das hat zur Folge, und das ist die Bedeutsamkeit in der damaligen Situation dieser Forderung, das hat zur Folge, dass Spinoza sich radikal dagegen zur Wehr setzt, dass irgendwelche Erkenntnisse aus dem Raum der natürlichen Theologie in die biblische Theologie eingetragen werden. Wenn etwa moralische Grundsätze, die mit der reinen Vernunft durchaus erkennbar und einleuchtend zu machen sind, wahrgenommen werden, so gilt es, nicht auf die Richtigkeit und die vernünftige Möglichkeit dieser Grundsätze bei der Auslegung der Schrift zu achten, sondern darauf kommt es an, dass diese Lehre, dieser Lehrpunkt, als ein tatsächlich mit Evidenz in den Schriften enthaltener zur Nachweisung kommt. Das ist die eigentliche Aufgabe der Schrifterklärung. Und um das zu erreichen, muss nach dem ersten Durchgang einer historischen Rekonstruktion von Entstehung und Überlieferung der biblischen Texte eine die Interpretation folgen, die ebenfalls wiederum nach dem Vorbild der naturwissenschaftlichen Erkenntnis vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitet. Es muss deshalb bei der Auslegung, also bei der hermeneutischen Aufgabe, wenn ich so sagen darf, der Schrifterklärung, von dem allgemeinsten Gedanken etwa einer Offenbarung ausgegangen werden, um von diesem Oberbegriff, von diesem allgemeinsten Begriff allmählich differenzieren, bis zu den Spezifika im Einzelnen voranzuschreiten. Er unterscheidet, so könnte man sagen, und nimmt damit voraus, für die Methode einer historischen Interpretation die Differenzierung zwischen Historik und Hermeneutik, die auch im 19. Jahrhundert, mitten im Zeitalter des Historismus, von einem Mann wie Gustav Treussen geübt worden ist. Die Historik hat es zu tun mit der kritischen Herstellung einer einwandfreien Gestalt der Überlieferung, mit der Herstellung der ursprünglichen Form von überliefertem Quellenmaterial. Die Hermeneutik hat es im zweiten Gang zu tun mit einer angemessenen Erhebung des Sinnes in dieser ursprünglichen Überlieferung. Und diese Zweiteilung findet sich in dieser Form jedenfalls auch bereits bei Spinoza in dem genannten siebten Kapitel. Die Differenz könnte nur darin gesehen werden, dass Spinoza mit Nachdruck auf dem Primat des Allgemeinen vor dem Besonderen insistiert und in diesem Punkt allerdings die naturwissenschaftliche Erkenntnis mit der geschichtlichen in eins zusammenreimt und damit sich in einem Widerspruch allerdings befindet gegenüber den Forderungen, die im Historismus in Deutschland erhoben worden sind, wo die Erkenntnis des Individuellen als das wesentliche geschichtliche Erkenntnis herausgestellt wurde im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Erkennen, dem es auf die Gesetzmäßigkeit, also das Allgemeine und Notwendige, ankommt. diese historischen Einstellungen und Betrachtungsweisen, die hier von Spinoza gefordert wird, tritt bei ihm, und das war der Punkt, an dem mir einiges gelegen ist, weshalb ich es noch einmal wiederhole, dieser Punkt tritt bei Spinoza in charakteristischen Zusammenhängen und Konstellationen auf. Denn mit der Forderung, mit dem Programm einer historischen Schrifterklärung ist bei ihm aufs Engste verbunden die Behauptung, These einer qualitativen Unterschiedenheit und Unterscheidung zwischen Religion und Philosophie bzw. Wissenschaft einerseits. Und, das ist das zweite Moment, was mit diesem Programm verbunden ist, die Forderung nach einer strikten Subordination der Kirchen und jedweder Religionsgesellschaft unter die Rechtshoheit des Staates. Über die Zulassung einer Religionsgesellschaft in einem öffentlichen Gemeinwesen entscheidet, und auch über die Gestalt einer solchen Religionsgemeinschaft, entscheidet der Staat und niemand sonst. In diesem letzteren Gedanken meldet sich bei Spinoza jedenfalls deutlich zu Wort die Wandlung in puncto Naturrecht zur Grundlegung des menschlichen Gemeinschaftslebens an gegenüber der Tradition. Wenn in der klassischen Zeit des Naturrechts bis hin zur protestantischen Orthodoxie auf der Identität von Gottesrecht und Naturrecht insistiert wurde, so hat die Neuzeit gerade ihre Pointe darin, beim Verständnis des Begriffs Jus Naturae hier generisch zu unterscheiden und das Jus Naturale als etwas alimene Verschiedenes vom Jus Divinum herauszustellen. Diese Unterscheidung hat zur Folge, dass operiert wird mit dem Gedanken, dass der Mensch keineswegs, wie noch Aristoteles gemeint hat und wie die christliche Theologie es ihm abgenommen hat, ein Zoon Politikon sei, ein Animal Soziale, sondern dass der Mensch in seinem Naturzustand ein höchst ungeselliges Wesen ist, das im Grunde begriffen ist in einem permanenten Prozess des Agierens und des Existierens für sich selbst und für sonst nichts. Und dass er nur auf dem Weg des Auszugs, des Exodus aus dieser seiner natürlichen Ungeselligkeit zu der Vergemeinschaftung in Staat und Gesellschaft unter Rechtsform und in den Formen der Moral gelangen kann. Wobei wiederum durchaus selbstische, egoistische Motive diesen Übergang vorantreiben, kann jeder Einzelne sich selbst überlassen, am Ende die Erfahrung machen muss, dass er nur bedingt für sich selber zu sorgen vermag, dass er auf diesem Weg notwendigerweise in Kollision mit anderen Interessen geraten muss und dabei gerade das Ziel verfehlt, das ihm vor Augen steht. Dies ist das eine Moment, die Unterscheidung von Jus Naturale und Jus Divinum, wobei für das Jus Naturale in Anspruch genommen wird. Hier geht es um dasjenige Recht, das erstens abgestellt ist auf das Glück und das Wohlsein des Menschen in dieser Zeit, im Unterschied zum Jus Divinum, dass die Ausrichtung des Menschen auf die ewige Seligkeit im Auge hat. Und zum Zweiten ist dieses Jus Naturale dadurch ausgezeichnet, dass das Medium seiner Erkenntnis in keiner Weise auf eine übernatürliche Offenbarung zurückverweist, sondern das Medium der Erkenntnis des natürlichen Rechts ist das Lumen Naturale des menschlichen Verstandes. Sola Ratione, allein aus Vernunft, vermag der Mensch durchaus dieses Naturrecht zu begreifen und die aus ihm sich ergebenden Konsequenzen der menschlichen Gemeinschafts- und Gesellschaftsbildung zu entwickeln und zu entwerfen, ohne rückgreifen zu müssen auf eine übernatürliche Gottesoffenbarung, wie das für das Jus Divinum durchaus in Rechnung zu stellen wäre. Mit dieser Distinktion hat von Anfang an die Neuzeit, die diesem Anstoß folgte, die Möglichkeit gewonnen, das gesamte Feld der Staats- und Rechtsphilosophie aus der bis dahin traditionellen Abhängigkeit von theologischen Legitimationsversuchen herauszulösen. Die Theologie hat mit diesem Versuch endgültig den Anspruch eingebüßt, kompetent zu sein, zur Feststellung der Grundlagen und Prinzipien, nach denen menschliches Leben im Einzelnen wie im Ganzen einer Gemeinschaft zu organisieren sei. Und die Philosophie hat den Anspruch an sich gerissen, aus reiner Vernunft die für das Staatsleben und für die Rechtsgemeinschaft erforderlichen Grundsätze und Prinzipien entwickeln zu können. Dieser Aufstand, wenn ich so sagen darf, des rationalen, anthropologisch orientierten Naturrechts gegen das der Möglichkeit nach immerhin supranaturale, theologisch orientierte Gottesrecht der Tradition, dieser Aufstand stützt sich zweifellos auf die erfolgreiche Emanzipation der Naturphilosophie von den mittelalterlich aristotelischen Traditionen, wie sie in den Jahrhunderten von Galilei bis Newton erfolgt waren. Aber es war dennoch ein neuer Schritt, der hier vollzogen wurde, über die Beobachtung der natürlichen Gegebenheiten im Kosmos hinaus, auf den Mikrokosmos des menschlichen Lebens, der sich abzeichnete auf der Bahn, auf der etwa ein Mann wie Thomas Hobbes die Mechanik Galileis rezipiert hat, um nach denselben mechanischen Gesetzen, die Galilei für die Körperwelt herausgestellt hat, auch den Bildungsprozess der menschlichen Gesellschaft darzulegen. Er meinte, und darin hat er im Grunde vorgespielt, die Melodie, der dann Spinoza auch gefolgt ist, er meinte, dass mit Bezug auf dieses soziale Dasein dieselben Methoden zur Anwendung zu kommen hätten, wie sie Galilei entwickelt hat für die Beobachtung, Erklärung und Durchforschung der Natur. Nämlich zunächst die Methodo Risolutivo, die auflösende, die analytische Methode, wodurch die komplexen Phänomene, die jeweils gegeben sind, auf ihre einfachen Elemente hin reduziert werden, diese einfachen Elemente aufgesucht werden, um dann in einer zweiten Gang, in der Methodo Compositivo, in der synthetischen Methode, diese Elementarteile gewissermaßen der Wirklichkeit neu zu organisieren, so dass gleichsam gesetzmäßige Idealfiguren der natürlichen Konstellation im Wahrnehmungsfeld zustande kommen, wodurch dann auch Neueinstellungen möglich werden für den Menschen, der durch eventuelle Irregularitäten in der Phänomenwelt fehlgeleitet, sich diesen neuen Erkenntnissen mit größerer Gewissheit und Sicherheit auf Fortschritt und Erfolg weiteren Erkenntnis und Bewältigung der natürlichen Schwierigkeiten einlassen kann. Diese von Hobbes schon vollzogene Übertragung naturwissenschaftlichen Verfahrens auf das gesellschaftswissenschaftliche Erkennen, dieses Verfahren ist im Grund und im Prinzip von Spinoza unwidersprochen aufgenommen und weitergeführt worden. Und es ist, so meine ich, ein Charakteristikum, jedenfalls für die deutsche Situation, dass hier in Deutschland eine ähnlich enge Liaison kaum vollzogen worden ist. Wo sie zustande kam, war sie, und das dürfte bezeichnend sein, nicht bedingt durch besonders liberale Verhältnisse in dem öffentlichen Leben eines Volkes und eines Staates, sondern diese Übernahme war im Gegenteil durch eine sehr spezifische, ich möchte sagen, Staatsräson bedingt. Denn auch das gehört zu den Eigentümlichkeiten, dass der später so verketzerte preußische Staat es gewesen ist, in dem dieses naturrechtliche Denken in Deutschland seine erste Heimstatt gefunden hat. 1694 wurde die Universität Halle gegründet von Kurfürst Friedrich III. Und zwar in der erklärten und deutlich formulierten Absicht, dass hier der bisherigen streitsüchtigen Orthodoxie endlich Paroli geboten werde, durch eine Darstellung sowohl der theologischen Lehre wie auch der Rechtslehre, die nicht an konfessionelle und konfessionalistische Engstirnigkeiten gebunden sei. Was für Brandenburg damals maßgeblich war zu dieser Einrichtung, ist zweifellos der Umstand, dass in Brandenburg eine eigentümliche Situation, was die Konfessionsverhältnisse anlangte, bestanden hat. 1613 war bekanntlich das Zollernhaus zum Calvinismus übergetreten und fortan bestanden sehr enge und intime dynastische Verhältnisse nach Holland sowohl als auch nach England. Und das Staatsvolk, die Landeskirche, blieb nach wie vor eine lutherische Kirche augsburgischen Bekenntnisses. Diese Divergenz zwischen dem Konfessionsstand der Dynastie und dem Konfessionsstand der Bevölkerung hat Schwierigkeiten mit sich gebracht, die schon von dem Vater Friedrich III., von dem sogenannten großen Kurfürsten, nur dahingehend bewältigt werden konnten, dass er eine bedingungslose religiöse Toleranz in seinem Land befohlen und kommandiert hat. Eine kommandierte Toleranz in Preußen ist die Grundlage für die Entwicklung jener Gedanken, für die Nachentwicklung jener Gedanken, die in Westeuropa dem liberalen Geist und der fortschreitenden Liberalisierung politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse dienen sollten. Und Preußen hat damit in seinem eigenen Territorium etwas Exzeptionelles für die deutschen damaligen Verhältnisse vorexerziert, denn das Prinzip der sogenannten Parität war bis dahin ein ausgesprochen und rein reichsrechtliches Prinzip. Seit dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555 galt eben, dass anerkannt seien innerhalb des Reiches die beiden Konfessionen, das reformierte Bekenntnis und das lutherische Bekenntnis, aber so, dass über beide herrscht der Grundsatz, der die Formel gekleidet war, cuius regio eius religio. Das heißt, der Landesherr entscheidet und befindet über den Konfessionsstand seines Territorialstaates. Das war ein reichsrechtliches Prinzip und Preußen, Brandenburg weiß, dass diesen reichsrechtlichen Grundsatz zu einem territorialstaatlichen Grundsatz gemacht hat, noch ehe der 30-jährige Krieg zu Ende war, wo diese Verallgemeinerung für alle Teile in Deutschland stattgefunden hat. Und in Halle, dieser vierten Landesuniversität Brandenburgs, von 1694 hat denn auch Thomasius, der emigrierte Sachse aus Leipzig, als der erste deutsche Rechtsgelehrte in einem durchdringenden Sinn und in einer durchdringenden Form die alten Gedanken, die 80 Jahre vorher bereits Grotius in Holland entwickelt hatte, vorgetragen, nämlich die Grundgedanken eines rein rationalen Naturrechtes, das keineswegs einer göttlichen Begründung und Legitimation bedarf. Auch hier wird der Versuch von Thomasius in Wiederholung, in Aufnahme und Anknüpfung an Gedanken von Hobbes und Spinoza, wird der Versuch unternommen, dem Staat ein Rechtsfundament zu geben, wodurch er von jeglicher Konfessionsdifferenz in religiösen Fragen frei und unabhängig ist. Um der Souveränität des Staates willen, gilt es, eine solche allgemeine Fundierung zu leisten und durchzuführen. Die Schrift von Thomasius ist das bekannte Werk, die Fundamenta Juris Naturae et Gentium von 1705. Also, wie gesagt, 80 Jahre nachdem Grotius, 1625, seine Schrift De Jure Belli et Pacis veröffentlicht hat, worin er diese Gedanken erstmals vorgetragen hat. Und Thomasius war derjenige Theologe, derjenige Jurist, der in Halle jedenfalls auch den Boden bereitet hat für die Aufnahme nicht nur solcher rationaler und rational-philosophischer Überlegungen, sondern auch für das neu aufkommende, unorthodoxe christliche Wesen und Leben, wie es sich in dem beginnenden Pietismus abgezeichnet hat, sodass Halle die Pflanzstätte sowohl des Rationalismus als auch des Pietismus in Deutschland werden konnte. Und es ist zweifellos nicht von ungefähr, dass eben Johann Salomo Semler, der bedeutende Aufklärungstheologe auf dem Gebiet der exegetischen Theologie, auch in Halle seine Wirkungsstätte gefunden hat, in Fortsetzung der Arbeit, die sein Lehrer aus der Schule des Leibniz und Wolff, Jakob Sigmund Baumgarten, dort geleistet hat. Und nur mittelbar besteht ein Zusammenhang, und was möchte man sagen, nur lokaliter besteht ein Zusammenhang zwischen jener Position des rationalen Naturrechts, wie es Thomasius vertrat, und dem Programm einer historischen Bibelerforschung, wie es später Semler für die Theologie vertreten hat. Was am Anfang der Neuzeit in der Philosophie eines Spinoza noch auf das engste und notwendig sachlich miteinander verknüpft war, ist in Deutschland bezeichnenderweise auseinandergebrochen und hat zu einer Verselbstständigung A, des Gedankens vom Naturrecht und der unbedingten Herrschaftsgewalt des Souveräns im Staat geführt und auf der anderen Seite zu der Forderung einer strikten historischen Interpretation der Überlieferung durch die Wahrnehmung aller Zwischenglieder, die im Laufe der Entwicklung zur Geltung gekommen sind, aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Die Trennung zwischen beiden Forderungen, zwischen beiden Wissenschaftsforderungen, zwischen der philosophischen Forderung nach einem rationalen Naturrecht und zwischen der theologischen Forderung nach einer historischen Schrifterklärung, die Differenz zwischen beiden Forderungen, die Unterscheidung, ja die Trennung, hatte zur Folge, dass jene erste Naturrechtsforderung sich mühelos und leicht verbinden konnte mit dem älteren Gedanken von der göttlichen Institution des Fürsten und des Herrschers. Es war von hier aus nicht schwer, den Gedanken des Absolutismus nicht naturrechtlich rational zu begründen, wie es Hobbes getan hat, sondern noch einmal darauf die theologische Begründung anzuwenden, wie sie etwa der Hofprediger Ludwigs des 14. Bossuet schon im katholischen Frankreich unternommen hat zur Rechtfertigung des Absolutismus. Und auf der anderen Seite war es möglich, die Forderung nach der historischen Interpretation der Schrift statt mit dem Prinzip des rationalen Naturrechts zu verbinden, geradezu als Gegenbewegung gegen die Theorie dieses rationalen Naturrechts zu entfesseln. Und das 19. Jahrhundert ist geradezu gekennzeichnet, in Deutschland jedenfalls, durch den Kampf eines konsequenten Historismus gegen die westeuropäischen rationalen Naturrechtsvorstellungen. Die Anfänge für diesen Widerspruch und für diese Diastase liegen zweifellos bereits in diesen Anfängen des 18. Jahrhunderts, und das 19. Jahrhundert war nichts als die Folgegeschichte dieses missratenen Rezeptionsversuches westeuropäisch fortgeschrittenen philosophischen Denkens in den deutschen protestantischen theologischen Raum. Bei all dieser Rückständigkeit, bei all dieser Fragwürdigkeit der Vorgänge, die sich hier abgespielt haben, ist dennoch das eine festzuhalten, dass in diesem desolaten deutschen Reich eine Gedankenbewegung zustande kam und sich entwickelte, die auf einzigartige Weise in der Lage war, die europäische Konstellation des Bewusstseins brennpunktartig zusammenzufassen. So bedeutend die englischen Deisten auf Europa und das europäische Selbstbewusstsein gewirkt haben, so aufregend und beunruhigend die französische Aufklärungsphilosophie ihre Ausstrahlung hatte nach West und Ost, so gewiss wird man an dem Gedanken nicht vorbeigehen können, dass in Deutschland in bestimmten merkwürdigen Einzelerscheinungen seltsame internationale Konfiguration des Bewusstseins zur Erscheinung kam, die in einer Bündelung, wie sie sonst kaum wahrgenommen werden kann, die Fronten in sich vereinigt haben und zu einer jedenfalls begrifflichen, man könnte auch sagen, vielleicht ideologischen Klärung dieser Fronten ein erhebliches leisteten. Und die erste Gestalt, für die das zweifellos zutrifft, ist Gotthold Ephraim Lessing, der tatsächlich wie in einem Brennglas die verschiedensten Tendenzen, außerdeutschen und innerdeutschen Tendenzen, auf dem Feld von Philosophie und Theologie im letzten Jahrzehnt seines Lebens gebündelt hat. Dieses letzte Jahrzehnt, das er in Wolfenbüttel als Bibliothekar verbrachte, seit 1770, und das ihn in die letzten und vielleicht härtesten Konflikte seines Lebens verstrickte. In diesem Konflikt jedenfalls hat er zur Darstellung gebracht, zum einen den abstrakten Widerspruch zwischen der englischen kritischen Religionsphilosophie und der deutschen protestantischen Orthodoxie und das ist die dritte Komponente, die in seinem Denken für die Volksbildung und für seine eigene Begriffsbildung dann wesentlich geworden ist, die dritte Komponente, der Versuch der deutschen Aufklärungstheologie zwischen beiden gegensätzlichen Fronten eine Art von Mittelstellung zu beziehen und zu einer Ausgleichung zwischen diesen beiden Fronten zu gelangen. Deismus, Orthodoxie, Neologie. Das sind die drei Punkte, auf die Lessing in diesem letzten Jahrzehnt seines Lebens festgenagelt ist, um dieses unselige Dreieck in seinem Streit mit Götze und in den letzten Äußerungen, die von ihm noch überliefert sind, jedenfalls der Richtung und der Intention nach zu sprengen. Denn das gehört zu den Eigentümlichkeiten der Gestalt Lessings, dass seine Intention, seine subjektive Intention, objektiv gewissermaßen überholt worden ist, sofern nämlich seine eigentliche Absicht weniger der Streit mit der lutherischen Orthodoxie galt, als vielmehr der Auseinandersetzung mit der angeblich fortschrittlichen, in Wahrheit aber durchaus konservativen bis reaktionären Neologie galt. Diese neumodische protestantische Aufklärungstheologie war der eigentliche Gegner Lessings, den er herauszufordern sich bemühte. Und was er allerdings herausgerufen hat, was er allerdings provoziert hat, war nicht jene Neologie, sondern war im Gegenteil noch einmal die alte lutherische Orthodoxie in der Gestalt des durch Lessing berühmt gewordenen hamburgischen Hauptpastors Götze. Über diese Situation möchte ich in der nächsten Stunde Ihnen referieren, und zwar in zweifacher Hinsicht: a) den Fragmentenstreit mit Götze in einzelnen Momenten. Wenn Sie Gelegenheit und Möglichkeit haben, würde ich Sie bitten, vielleicht die entscheidenden Texte, den entscheidenden Text sich anzuschauen, nämlich die Axiomata von Lessing. Das sind 10 Sätze, die bereits erschienen sind in den Gegensätzen des Herausgebers der Fragmente. Und zum anderen die letzte große Schrift Lessings von der Erziehung des Menschengeschlechts von 1780. Auf diese beiden Texte möchte ich in der nächsten Stunde eingehen und die folgende dazu benutzen, den sogenannten Pantheismusstreit im Anschluss an die letzten Gespräche Lessings mit Friedrich Heinrich Jacobi ihn vorzuführen. Dieser Pantheismusstreit bietet geradezu eine ideale Gelegenheit, auch auf jene anderen Kräfte in Deutschland Acht zu geben, die neben und gegen die Aufklärungsbewegung sich etabliert haben. Das also für die nächsten beiden Stunden. Wir werden uns heute nur Lessing zuwenden, und zwar unter dem speziellen theologischen Aspekt seines Werkes, der ja gewiss nicht der einzige, und man könnte fragen, ob es auf ihn als Person bezogen der wichtigste gewesen ist. Aber hier in unserem Zusammenhang interessiert uns eben speziell das, was vor allem im letzten Jahrzehnt seines Lebens zum Ausdruck gekommen ist, nachdem er 1770 nach Wolfenbüttel ging, um die Bibliothekarsstelle der Braunschweigischen Bibliothek zu übernehmen, die Stelle, die vor ihm Leibniz innehatte und die er, Lessing, bis zu seinem Lebensende 1781 versah. Und in dieses Jahrzehnt fällt die besondere theologisch- und religionsphilosophische Wirksamkeit Lessings, die mit dem Titel des Fragmentenstreites im Allgemeinen gekennzeichnet und charakterisiert wird. Dabei handelt es sich, wie vermutlich bekannt, um Publikation Lessings aus einem Werk, das er in Hamburg kennengelernt hatte, als er dort am Deutschen Theater, Deutschen Nationaltheater, als Dramaturg tätig war. Und damals lernte er die Familie Reimarus kennen, und die Tochter Elise Reimarus vermittelte ihm das Manuskript ihres verstorbenen Vaters, Hermann Samuel Reimarus, das er selbst nicht veröffentlicht hat, von dem er nur Teile zu früherer Zeit veröffentlicht hatte. Dieses Werk, das Lebenswerk dieses Hamburger Gelehrten, lag in verschiedenen Fassungen vor und Lessing erhielt aus der Familie die zweite Gestalt dieses Werkes, das den Titel trug, Gedanken von der Freiheit eines vernünftigen Gottesdienstes. Diese Version entstand in den Jahren 1743-44 und die Intention, die Hermann Samuel Reimarus damit verfolgte, war die Rechtfertigung der Vernunftreligion gegen den orthodoxen kirchlichen Bibelglauben. Aus dieser zweiten Fassung waren bereits 1754 einige Kapitel von Reimarus selbst veröffentlicht worden, unter dem Titel Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion. Die endgültige Fassung entstand erst in den 60er Jahren, 1767, und das ist der Titel, unter dem im Allgemeinen auch das Werk zitiert wird, aus dem Lessing einige Teile veröffentlicht hat, nämlich Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. Von diesem Werk, das übrigens bis heute nicht vollständig jemals publiziert worden ist, gibt es eine Abschrift, die hier in der Göttinger Universitätsbibliothek einzusehen ist. Der Verfasser dieser Schrift, eben Reimarus, ist übrigens erst 1814 namentlich bekannt geworden. Bis dahin blieb er anonym oder der Ungenannte, der als Autor dieser Wolfenbütteler Fragmente von Lessing zitiert worden ist. Lessing hatte 1772 vom Braunschweigischen Hof die Freiheit erwirkt, ohne Zensur durch die Regierung Beiträge zur Geschichte und Literatur aus der herzoglichen Bibliothek zu publizieren. Und von dieser Zensurfreiheit machte er nun auch zu dem Zweck Gebrauch, 7 Fragmente aus dieser Schrift von Reimarus zu publizieren. Er begann damit im Jahre 1774, ohne dass diese erste Publikation eine wesentliche Resonanz gefunden hätte, unter dem Titel Von Duldung der Deisten, Fragment eines Ungenannten, so der Titel in jenen Beiträgen zur Geschichte und Literatur von 1774. In diesem ersten Teil, in diesem ersten Fragment, wird zweierlei von Lessing deutlich gemacht, nämlich erstens der Standpunkt, den der Autor dieser Schrift bezogen hat, denn Reimarus hat sehr eng und sehr genau auf die Linie des englischen Deismus sich eingestellt und genau in dem Sinne dieser Religionsphilosophie und Theorie seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Position definiert. Zum Zweiten macht Lessing aber auch in dem Zusatz zu diesem ersten Fragment, einen Zusatz, den er als Herausgeber hinzugefügt hat, darauf aufmerksam, erstens auf die Differenz, die zwischen der Zeitlage, in der das Fragment entstanden ist, und der Zeitlage seiner Publikation besteht, und zum Zweiten darauf, dass diese veränderte geschichtliche Situation auch eine Wandlung hinsichtlich der Beurteilung des Verhältnisses von Vernunftreligion und biblischer Religion nach sich ziehen muss, wenn die ursprüngliche Intention des Textes soll gewahrt werden. Sie kann also nicht einfach wiederholt werden, meint Lessing, sondern wenn tatsächlich diese Intention aufgenommen werden soll, nämlich die Intention einer kritischen Prüfung der christlichen Religionstradition, dann muss die Aussage selber variiert werden. als die Schrift entstand, so führt Lessing aus, musste geredet werden von einer Verschreiung der Vernunft von allen Kanzeln. Das heißt, damals galt noch das absolute Prinzip des notwendigen, systematisch bedingten Widerspruchs orthodoxer Religionslehre gegenüber jeglichem Vernunftglauben oder jeglichem Anspruch der Vernunft auf die Kompetenz zur Beurteilung der religiösen Wahrheit. In der Gegenwart, in der nun dieser Text veröffentlicht wird, und das heißt 1774, also zum Beginn des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts, hat sich an diesem Punkt eine grundsätzliche Wandlung, jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit, vollzogen, sofern nun nicht mehr von einer Verketzerung der Vernunft von Seiten der Kirche geredet werden kann, sondern im Gegenteil, jeder Kanzelredner sich bemüßigt fühlt, die unbezweifelbare Harmonie zwischen Vernunft und Bibelglauben zu demonstrieren und jedermann zu versichern, dass von Seiten des Bibelglaubens keinerlei Widerspruch gegen Vernunft angemeldet werde, ja, dass im Gegenteil die Vernunft ihre wahre Bestätigung durch die christliche Offenbarung allererst erfahren. Die veränderte Lage, in der diese Publikation erfolgt, damit will Lessing aufmerksam machen auf eine neue Frontstellung, die sich offenbar abgezeichnet hat. Zur Zeit der Entstehung dieses Fragments gab es anscheinend einen ausschließenden Widerspruch und Gegensatz zwischen der Position der christlichen Offenbarung, die von der Theologie bezogen worden ist, von der Orthodoxen, und der Position des vernünftigen Denkens oder der rationalen Philosophie, so dass, wenn die eine Position angenommen wurde, die andere damit notwendigerweise als ausgeschlossen beurteilt werden musste. Wer zur Offenbarung Ja sagt, muss zur Kompetenz der Vernunft in Dingen der religiösen Wahrheit Nein sagen. Und wer die Vernunft in Fragen der Religion als Instanz anerkennt, kann unmöglich der Offenbarung eine forensische Bedeutung für die Religion zuerkennen. Gegenüber diesem ausschließenden Gegensatz zur Zeit der Entstehung ist in der Zeit der Publikation die These aufgetreten, die sowohl von theologischer als auch von philosophischer Seite vorgetragen worden ist, dass da Vernunft und Offenbarung beide einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich den Ursprung in Gott selbst, sie unmöglich in einem permanenten, ausschließenden Gegensatz gegeneinander stehen können, sondern vielmehr befinden sich beide in einem Verhältnis gegenseitiger Bestätigung und in einem Verhältnis der Verbindung und Bedingung untereinander. Dies war die Position, die etwa in der deutschen Schulphilosophie von Christian Wolff und seiner Schule vertreten worden ist, wo von Seiten der Philosophie beansprucht wurde, dass alle Wahrheiten der christlichen Religion aus den metaphysischen Vernunftgründen in ihrer Legitimität könnten bewiesen werden. Nicht nur die prinzipielle Möglichkeit von Offenbarung, sondern auch die speziellen Inhalte, die dogmatischen Inhalte der christlichen Religionslehre sollten nach dieser Auffassung beweisbar, demonstrierbar sein, aus den reinen Vernunftprinzipien der rationalen Metaphysik. Und von Seiten der Theologie wurde dieses Angebot bereitwillig aufgegriffen und eine Entwicklung eingeleitet, die im Allgemeinen unter dem Titel der Neologie behandelt und erwartet wird, also einer erneuerten protestantischen Theologie, die den rationalen Anspruch der neuen Zeit in ihre eigene Programmatik, ohne dass damit dem Wesen der christlichen Theologie Abbruch geschieht, meinte aufnehmen zu können. Lessing hat gegen diese Vorstellung einer inneren Harmonie von christlicher Offenbarungslehre und vernünftiger Philosophie von Anfang an sein Bedenken angemeldet und gleich in dem Zusatz, in der Erläuterung, die er diesem ersten Fragment beigegeben hat, darauf aufmerksam gemacht, dass er mit dieser angeblichen, vernunftfreundlichen Position der Theologie kaum einer Meinung werden kann, dass ihm im Gegenteil die Orthodoxie in ihrer immanenten Rationalität ungleich überzeugender erscheinen möchte, als diese äußerlich dem Vernunftdenken der Zeit adaptierte Neologie. Die Reaktion freilich blieb aus. Es scheint mir kein Zweifel.